Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Ostdeutsch-Schwarz heißt Isolation von schwarzen Menschen fast immer. Heißt weiße Mütter mit blau-grau-grün-braunen Augen und heller Haut fast immer. Heißt schwarze unbekannte Väter, deren Hände nicht schützen, wärmen, trösten. Fast immer. Ostdeutsch-Schwarz heißt Erklärung zu geben für das Sein meistens. Heißt Deutsch zu sprechen ohne Akzent. Sächsisch, platt, vogtländerisch, Berliner, meistens. Heißt blonde, braune, schwarze, glatte Lockenkrause, meistens. Heißt hell-dunkle Haut, Sommersprossen, Sonnenbrand, rosige Narben, meistens. Ostdeutsch-Schwarz heißt Tanz der Seele ohne Rhythmus im Blut, Exotik, Erotik, oft. Heißt selbstverständlich Schwarz-Weiß-Leben. Kariert nie. Heißt jetzt leben, hier mit offener rassistischer Gewalt und Farbblindheit. Heißt Russisch sprechen und Muttersprache und Vaterssprache selten. Ostdeutsch-Schwarz heißt mit Thälmann leiden, Brahms kennen, den schwarzen Beethoven lieben, den schwarzen Puschkin verehren, die schwarzen Dumas erleben. Tag für Tag unerkannt. Heißt Jungpionier und Blauhemd, Timur-Trupp und Kollektivmitglied der sozialistischen Arbeit, fast immer. Heißt die Geschichte der deutschen Arbeiterklasse kennen und die der Bruderstaaten und den schwarzen Kontinent als weißen Fleck auf der Landkarte, fast immer. Heißt Kind sein und Schokokuss, Mann oder Frau nie. Heißt farbige Mulatten, aber schwarze Deutsche nie. Heißt still sein, stillhalten, unerwünscht sein. Ostdeutsch-Schwarz, höre ich oft, ist das nicht Parodie? Es ist so deutsch in Kaltland.
Das war ein Ausschnitt aus dem Webprojekt Erinnern stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Und damit herzlich willkommen zu unserer Oktoberausgabe beim Anarchistischen Hörfunk in Dresden. Wir beschäftigen uns in dieser heutigen Sendung mit dem Thema kritische Blicke auf 30 Jahre Wiedervereinigung.
30 Jahre. 30 Jahre ist es her, dass Deutschland offiziell wieder ein Staat ist. Ein Staat. 30 Jahre ist es her, dass Familien vereint und die Stasi als Repressionsapparat eines autoritären Staates aufgelöst wurde. Damit wurde auch die Konsequenz aus dem Nationalsozialismus, die Teilung Deutschlands, aufgehoben. Eine Teilung, die verhindern sollte, dass Deutschland wieder so stark wird. Seit 30 Jahren wird eine Geschichtsschreibung etabliert, die von einer friedlichen Revolution erzählt und die Vereinigung als Erfolgsgeschichte schreibt. Doch der Ausverkauf des Ostens durch die Treuhand, die Brüche in den Biografien, die Etablierung einer neoliberalen Gesellschaft, in der die Menschen heute vereinzelt leben, sind nur einige der Folgen. Der nationale Taumel schlägt um. In Gewalt, Ausgrenzung, offenem Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus. Wer zur neuen Nation gehört, wird 89-90 schnell geklärt. Es beginnt mit rassistischen Anfeindungen beim Fall der Mauer. Es geht über in Pogrome gegen MigrantInnen, VertragsarbeiterInnen in Ost und West und wird staatlich weitergeführt mit den Abschiebungen der VertragsarbeiterInnen aus der ehemaligen DDR. Ebenso verhindert wurden mit der Vereinigung Träume und Ideen einer anderen Gesellschaft, wie sie auch in der ehemaligen DDR diskutiert wurden. Die Perspektiven vieler Menschen, fehlen seit 30 Jahren in der Geschichtsschreibung. Menschen, die betroffen waren von Angriffen, die ausgeschlossen wurden aus der neuen nationalen Gemeinschaft, die aufs unterschiedlichste von den Folgen der Vereinigung betroffen sind. Migrantische und jüdische Perspektiven, Perspektiven von Roma und Sinti, die Geschichten migrantischer Organisierung in Ost und West, die Lebensgeschichten der VertragsarbeiterInnen und vielen mehr. In der heutigen Sendung wollen wir uns zwei Projekten nähern, die zum 30. Jahrestag entstanden sind und so auch als ein kritischer Kommentar zu 30 Jahren Wiedervereinigung darstellen.
Wir waren auf einer Insel und auf dieser Insel DDR kam ja höchst selten mal irgendein ausländischer Bürger vorbei. Das gab es ja eigentlich nicht. Alle, die vorbeikamen, waren Gäste, die auch wieder gingen. Also in meinem Studienjahr gab es drei äthiopische Studenten, die konnten, das war im Vorfeld schon klar, gar nicht in der DDR bleiben. Die sind also sofort nach Beendigung des Studiums, vielleicht haben sie noch ein Praktikum gemacht, aber danach hieß es, sie müssen die DDR verlassen. Ein Verbleiben auf der Insel war nicht angedacht.
I've never known this kind of fear, that somebody would attack me because I looked different and because they felt I didn't belong there. In East Berlin, Lenin was still standing tall. He was wearing a banner that read, keine Gewalt, no violence. But it seemed people weren't listening to him anymore.
Hallo, was machen die Polizei?
Die gehen auf uns wieder los. Ja, bei den Heimen, da stehen sie nicht davor, die Rechtsradikalen nicht. Und die haben sie kleine Kinder beschossen mit Tränengas und mit Knüppeln losgegangen. Auf Frauen und Kinder.
Mit dem Bewusstsein, dass die Mauer da ist, mit dem Bewusstsein, dass du eben schwer rauskommst, irgendwie, du kommst natürlich raus, gar kein Problem, aber mit langen Wartezeiten und so weiter. Also, dass du nicht mal einfach am Wochenende sagen konntest, lass uns mal einen Trip nach draußen machen. Aber weißt du, was das Witzige ist? Können wir heute immer noch nicht, ne?
Eben, aus anderen Gründen. Also die Mauer hat sich im Prinzip imaginär verschoben.
Genau.
Also sie ist unsichtbarer geworden, aber trotzdem existent.
Ja.
Dann bin ich nach einer langen Flucht zu Fuß und Gefährdungssituation mit Vergewaltigung und so weiter, bin ich erst nach Berlin gekommen. Und da war ich aufgewühlt und die Menschen haben uns hier so furchtbar behandelt. Also
und dann kam dieser Mauerfall. Und da habe ich, also das, was in meiner Erinnerung dann ganz stark wach wird, ist die Erfahrung, dass wir wirklich von der einen Tag auf den anderen sogar diese Räume total verloren haben. Diese Frechheiten von den Beamten, die waren ja nur so.
Ja. Ja. Die Amrumer Straße war genauso, also mit eisernen Barrieren getrennt und wir wurden wie Tiere gefärscht und das war wirklich ganz furchtbar.
Ich habe eine indische Freundin am Flughafen abgeholt und hat gesagt, das ist jetzt ein anderes Berlin.
Mhm.
Da dachte ich, was meint die nur? Ja? Also ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mhm. Dann hat sie mir schon auf dem Weg erzählt, dass es sehr viele Übergriffe gab, dass sie zum Beispiel auch am 9. November an der Mauer war und eigentlich mitfeiern wollte. Ja. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, also ein Weißer, sie weiß jetzt nicht mehr, ob Ost oder West, der zu ihr gesagt hat, jetzt könnt ihr alle gehen, jetzt sind wir da. Und dann dachte ich, was erzählt die? Also es war wirklich, ich konnte überhaupt nicht das überhaupt nicht in Kontext bringen mit meinem Berlin, weil ich fand Berlin auch eigentlich ganz gemütlich, ganz geschützt. Und dann dachte ich, was meint die eigentlich nur? Und ich musste dann feststellen, dass sie recht hatte. Also dass es so eine Grundstimmung gab von, jetzt haben wir genug andere, jetzt können die, also Stuart Hall spricht ja immer von den inneren anderen und den anderen und wir waren ja die anderen und jetzt gibt es innere andere, jetzt können wir gehen. Also das fand ich schon gruselig und sie hat ja in ganz blöder Weise recht behalten, weil kurz danach fingen ja dann die ganzen rassistischen Übergriffe an, die ja kein Ende zu nehmen schienen.
Ja. Ich stehe im Kindergarten, ich denke, ich bin da 3-4 Jahre alt und wasche meine Hände und möchte, dass sie außen genauso weiß werden wie innen. Und es gelingt mir nicht. Also ich stand immer als Längste im Waschraum, um meine Hände weißer zu bekommen.
Ihr habt gerade unterschiedliche O-Töne aus dem schon vorhin erwähnten Webprojekt Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive gehört. Das Buch, also die Publikation, sowie das gleichnamige Webprojekt versammelt einige der zahllosen Stimmen, die im gewaltvollen Transformationsprozess der deutsch-deutschen Vereinigung für unerwünscht erklärt und an den Rand gedrängt wurden, die zum Schweigen gebracht werden sollten und sich dennoch unwiderruflich als postmigrantische Gesellschaft in die Geschichte eingeschrieben haben. Der Mauerfall vor 30 Jahren bedeutete eine gewaltvolle Zäsur für migrantisches und jüdisches Leben in Ost und West. Während die einen vereinigt wurden, wurden die anderen ausgeschlossen. Das vorliegende Buch möchte ausgegrenzte Perspektiven auf die deutsch-deutsche Vereinigung wieder sichtbar machen und an die Kämpfe um Teilhabe in den 1980er Jahren, einschneidende Erlebnisse um die Wende und die Selbstbehauptung gegen den Rassismus der 1990er Jahre erinnern. So beinhaltet der Band Geschichten von Bürgerrechts- und Asylkämpfen ehemaliger GastarbeiterInnen, von Geflüchteten in BRD und DDR. Beiträge über den Eigensinn von VertragsarbeiterInnen, von damaligen internationalen Studierenden, über jüdisches Leben in Ost und West sowie die Kämpfe von Sinti und Roma im geteilten Deutschland. Das Buch ist jetzt im September erst erschienen im Verbrecherverlag. Und das Webprojekt findet ihr auf www.rosalux.de/erinnern-stören. Und dort findet ihr eine ganze Menge an Hintergrundinformationen, an Interviews, auch diese ganzen Interviewschnipsel, die wir euch hier gezeigt haben, zu Podcasts. Und genau, dort könnt ihr einfach mal reinschauen.
Thank you.
Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Ein weiteres Online-Projekt, welches wir euch vorstellen möchten, nennt sich 2. Oktober 90. Mit dem Online-Projekt 2. Oktober 90 werden neonazistische Angriffe, die am 2. oder 3. Oktober 1990, also direkt vor oder an dem Tag der Vereinigung der beiden deutschen Staaten, stattgefunden haben, dokumentiert. Die unabhängige Initiative zeigt mit dieser Dokumentation, dass der Tag der Vereinigung mit gewalttätigen, teils pogromartigen Ausschreitungen gegen Linke und Migrantinnen einherging, die medial und vor allem überregional wenig Erwähnung fanden und darum auch weitgehend unbeachtet blieben in der Geschichtsschreibung zur Wiedervereinigung. Die Beschäftigung mit diesen Angriffen kann dabei helfen, die Entwicklung der neonazistischen Gewalt in den 90er Jahren besser zu verstehen. Darüber hinaus möchte die Initiative den Betroffenen der Gewalt des 2. und 3. Oktober 1990 die Möglichkeit geben, nach nunmehr 30 Jahren auch gehört zu werden. Coloradio sprach am 28.09.2020 mit Konstantin Behrens über das Projekt. Und wir möchten jetzt gern da mal mit euch reinhören. Finden tut ihr das Interview im Ganzen unter freiradios.net.
Wir haben uns Gedanken drüber gemacht und nachgeschaut, was an dem Tag der Vereinigung bzw. am Vorabend passiert ist, was bisher eben niemandem so richtig aufgefallen ist. Und zwar sind am Vorabend, am 2. Oktober 1990, wo viele Leute ja schon gefeiert haben, weil ja der 3. schon zum Feiertag erklärt worden war und man schön reinfeiern konnte, da sind Neonazis vor allem in Ostdeutschland, aber auch in anderen Teilen der neu entstandenen größeren Republik dann losgezogen und haben ganz gezielt Linke angegriffen und besetzte Häuser und Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen, also die migrantischen Arbeiter in der DDR und ihre Wohnheime und Unterkünfte. Und das in einer Dimension, die schon erschreckend ist, also teilweise mit 150, über 200 Neonazis und Rechten, die bewaffnet den Tod der Leute in Kauf nehmen, die angegriffen wurden. Also bewaffnet mit Gaspistolen, Knüppeln, Eisenstangen, Molotow-Cocktails, Pflastersteinen und allem drum und dran. Das ist uns aufgefallen in Gesprächen mit Leuten, die Zeit erlebt haben. Und das war bisher so nirgendwo zur Kenntnis genommen worden. Und wir wollten das ausgraben und haben da ganz viel recherchiert und dann diese Online-Dokumentation gestaltet, wo jeder sich ein Bild machen kann von dem, was wir so rausgefunden haben und dann vielleicht sein eigenes Bild von der Wiedervereinigung nochmal schärfen oder korrigieren kann.
Mhm. Du sprichst von wir. Was ist das für eine Gruppe von Menschen, die jetzt so da wir sagen und sagen, wir recherchieren jetzt mal?
Wir sind eigentlich ein relativ zufällig zusammengewürfelter Haufen aus Jena. Wir haben teilweise Geschichte, Sozialwissenschaften studiert, arbeiten in unterschiedlichen Bereichen und haben uns zusammengetan. Ich habe Leute gezielt auch angesprochen, ob die Lust haben, da mitzumachen und zu helfen. Und haben das quasi aus, antifaschistischer Gesinnung heraus gemacht und in unserer Freizeit. Das heißt, wir hatten kein Budget, wir hatten keine institutionelle Unterstützung, wir hatten auch wenig Zeit. Und denke aber, dass wir doch einiges zusammengetragen haben, was sich sehen lässt. Und das haben wir in den letzten Monaten gemacht und jetzt vor allem in den letzten zwei Wochen da nochmal sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das sind wir. Mhm. Also eine unabhängige Initiative, unabhängig jetzt von allen, sei es jetzt Demokratie-NGOs oder Parteien oder Institute und Unis, einfach so eine unabhängige Initiative. Und dann sind wir in die Archive gegangen, also von Bibliotheken und von auch kleineren Bewegungsarchiven haben uns alte Zeitungen angeguckt, ganz viel, und haben da ganz viele kleine Berichte, Randnotizen rausgesucht und die mit aufgenommen in die Sammlung. Und wir haben Literatur gewälzt und halt also Texte, Broschüren, Bücher, die geschrieben wurden, vor allem aus dem zivilgesellschaftlichen bis hin zu antifaschistischen Spektrum. das sind im Grunde so unsere Quellen gewesen. Das heißt, die Leute, die wir kannten, das, was die Mainstream-Zeitungen und teilweise auch die ja damals entstandenen Oppositionszeitungen 1990, was die so geschrieben haben und genau, was so aus der Antifa-Bewegung, aus der zivilgesellschaftlichen Bewegung oder aus der Wissenschaft teilweise darüber geschrieben wurde.
Gut, also ich fühle mich auf jeden Fall durch eure Webseite inspiriert. Ich hoffe für euch, dass viele, viele andere sich auch noch inspiriert fühlen, sich das anzuschauen, sich zu erinnern, gegebenenfalls sich an euch zu wenden mit Hinweisen, wo sie noch was herhaben, oder?
Gerne, sehr gerne. Also wir haben das Projekt nicht abgeschlossen. Wir denken, dass es noch viele weitere Vorfälle gab, die in irgendwelchen Lokalzeitungen stehen, die wir noch nicht geblättert haben oder die nicht in die Lokalzeitungen gekommen sind. Beziehungsweise es gibt auch Vorfälle, die wir gefunden haben, wo wir denken, da könnte ein Hintergrund sein, aber das geht jetzt aus den Meldungen nicht so hervor. Gerade für Dresden haben wir zum Beispiel nur eine ganz, ganz kurze Meldung gefunden, dass Neonazis Parolengrölen durch die Neustadt gelaufen seien, mehr nicht. Also ja. Wenn Hörer aus Dresden selbst was erlebt haben, schreibt uns an, schreibt uns eine E-Mail oder auch aus anderen Städten. Wir würden uns sehr freuen, das Bild noch zu vervollständigen, weitere Vorfälle zu sammeln und auch O-Töne zu sammeln, um unserer ganzen Dokumentation ja noch mehr Gehalt zu geben. Und deswegen geht gerne auf die Seite 2.oktober90.de. Das ist zusammengeschrieben und 90 ist als Zahl, also 2.oktober90.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Leute bei uns melden und helfen, die Dokumentation weiter auszubauen.
Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden und wir beschäftigen uns heute in der Oktober-Sendung mit dem Thema kritische Blicke auf 30 Jahre Wiedervereinigung und wir haben einen Studiogast bei uns.
Hallo Roman.
Hi.
Wir haben ja vorhin dein Interview mit dem Projekt 2. Oktober 90 angehört oder Auszüge davon. Und eingangs würde ich dich einfach bitten, dich kurz vorzustellen und auch die Frage gleich an dich stellen, welchen Bezug du zum Thema hast und was dich zu dem Interview motiviert hat.
Gut, wie weit ich mich vorstellen kann, werden wir schauen. Ich habe mit vielleicht so 13, 14 Jahren angefangen, mich politisch irgendwie zu interessieren für das, was ist. Da war noch viel DDR übrig, viel Restlaufzeit für diese DDR, die dann 89 unterging oder eben im Oktober 1990 endgültig abgelöst wurde. Und habe mich politisch bewegt und habe natürlich eine ganze Menge, wie viele meiner Zeitgenossen, eine ganze Menge Erwartungen auch an diesen Niedergang der DDR-Administration geknüpft, Ideen gehabt, was man anders machen könnte, was man wie ein schöneres politisches Gemeinwesen aussehen könnte oder sowas. Und wir mussten relativ schnell begreifen, dass das so in der Form nicht wird, sondern dass wir gewissermaßen von einer komischen Situation in die nächste komische Situation gleiten werden. Und die ist dann eben letztendlich im Oktober 1990 so vollzogen worden mit dieser Wiedervereinigung, ne? Also das war dann gewissermaßen die Nacht, in der man sagen konnte, okay, die Messen sind gesungen, es wird keine eigenständige Ex-DDR-Staatlichkeit geben und nichts, was das ablöst. Und viele der Ideen, die uns über die davorliegenden 10 Jahre irgendwie getragen haben, Fragen nach freien Gewerkschaften, Fragen nach Selbstverwaltung in Wohngebieten, das tatsächlich ernst zu machen mit dem, was da als Volkseigentum bezeichnet wurde, die sind in diesem Moment zunächst mal ad acta und sind genauso wieder was vor einem liegt, wo man sich in irgendeiner Weise dafür engagiert oder man lässt es. Aber es ist auf jeden Fall die Zeit vorbei, in der man sich mit den Ideen tragen konnte, dass davon irgendwas übrig bleiben wird.
Du bezeichnest dich als Anarchist und Antifaschist und hast bereits in der DDR gegen Neonazis und dem Staat protestiert. Gesamtgesellschaftlich gesehen taten sich eben viele, also in Ost und West, sehr überrascht über die Gewalt in den 90er Jahren. Für dich war das anscheinend nichts Neues. Und kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie du das Nazi-Problem in der DDR wahrgenommen hast, beziehungsweise wie du damit in Berührung gekommen bist?
Na, ein Nazi-Problem in der DDR habe ich schon als Kind wahrgenommen. Ne? Also da musste man nicht erwachsen sein, sondern das hat man einfach diesen Kneipenfaschismus, der war, der ist gewissermaßen diese DNA auch der ostdeutschen Gebiete gewesen. Wenn man in eine Kneipe kam und sich dort mit Hitlergruß begrüßt wurde, war das nichts Ungewöhnliches. Ne? Das ist unangenehm, aber eine Tatsache. Und das Ganze blieb aber von wenigen Ausnahmen abgesehen. Also es gab da 1986, glaube ich, in Magdeburg so pogromartige Situationen, die schon in eine klar organisierte Richtung gingen. Aber an und für sich trat das erstmal relativ selten so zutage, ne? Und verstärkt wurde das ab ungefähr 1983, als die ersten Skinheads in Berlin so getaucht sind und dann gab's so eine Entwicklung bis hin nach 1987, auch glaube ich am Oktober irgendwann gab's den Überfall auf die Zionskirche in Berlin, wo nach einem Punkkonzert dort Nazis reingerockt sind, Leute schwerst beschädigt haben. Und das war dann der Moment, wo wir in Dresden beispielsweise dann auch die Anti-Nazi-Liga gegründet haben, die sich als Aufgabe gestellt hat, zum einen auch mal in einer, ich sage jetzt mal so normalen Bevölkerung darüber, also das Wissen zu vermitteln, dass es sowas gibt. Weil es betraf zum damaligen Zeitpunkt schon eher nur Randgruppen. Ne? Also du warst, wenn du schwul bist und ein bisschen danach aussiehst, wenn du Punk bist oder so, dann hast du schon ab 84, 85 warst du ständig Mode. Hast du ständig irgendwo aufs Maul bekommen. Und das war aber gewissermaßen für die Normalbevölkerung, die war ja da jetzt eben nicht das typische Opfer. Das ist was sich dann ein Stück später erst herausgestellt hat. Es gab also vereinzelte Übergriffe, die jetzt wirklich rein narzisstisch motiviert waren auf nicht weiße Leute, die in Deutschland leben. Die passierten aber verhältnismäßig selten, dafür dann relativ stark, also wenn sowas passierte. Und eben Angriffe auf Leute, die ähnlich gelitten waren in dieser Gesellschaft. Und das war so der gewissermaßen das Stammbuch der Anti-Nazi-Liga. Also so mit so einem kleinen Vortrag durch die Gegend fahren und in verschiedene Stellen war ja meist, dass man sich da so in dem Kirchenbereich aufhalten konnte. Und da hat man dann irgendwie Leuten was erzählt, wie die Lage ist.
Was ich mich jetzt noch frage, die DDR hat sich ja explizit als antifaschistisch dargestellt. Und kannst du sagen, was sie da wirklich aktiv dagegen getan haben?
Die DDR als antifaschistischer Staat, eine schwierige Geschichte. Ich denke, die Gründer der DDR haben genug unter dem Faschismus gelitten und hatten gute Gründe, sich zunächst mal antifaschistisch auch dauerhaft zu orientieren. Und das würde ich für einigermaßen glaubhaft halten, dass sie das so wollten, ne? Und es hat in vielen Bereichen, also was Lehrer angeht und was Justiz angeht speziell, hat es schon eine gründliche Entnazifizierung auch gegeben, die dann teilweise durchaus auch mal übers Ziel hinausgestiegen ist. Dann sind Leute abtransportiert worden, da sind auch Leute umgebracht worden, wo es im Nachhinein vielleicht in Frage steht, war das jetzt alles so richtig, aber es hat da auf jeden Fall Versuche gegeben. Davon war in den 70er, 80er Jahren nie mehr wirklich viel zu spüren, sondern man hatte den Eindruck, das ist so ein institutionalisierter Antifaschismus, der eigentlich aus so eine Beschwörungsgeschichte, man trägt das vor sich her und redet das immer wieder, dass wir antifaschistisch sind, und für jemanden wie mich, ich habe mit 14 Jahren meinen Kampf gelesen, 13, 14 Jahre war ich alt und war völlig irritiert über das, was ich da gelesen habe, ne, und hab festgestellt, dass das ist irgendwo auch wiederum in die DNA der bürgerlichen Theorien eingeschrieben, was dort dann irgendwie kommt, ne? Und ich hatte keinen Adorno zur Hand, ne, um da jetzt irgendwie eine Position dazu wirklich zu entwickeln, aber irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl und hatte das mulmige Gefühl, dass da verdammt viel davon übrig ist in den alltäglichen Diskussionen in meiner Gesellschaft von solchen immerhin nationalsozialistischen Positionen. Ob die Leute deswegen alle dem einer faschistischen Führerstruktur das Wort geredet hätten, bin ich mir unsicher. Das ist dann so eine Milieusache. Ne? Die einen stehen halt mehr auf Faschismus, die wollen gerne einen Führer, die anderen sind eigentlich intellektuell da eher dagegen. Aber die inhaltlichen Aussagen eines Nationalsozialismus, der biologistisch irgendeine Welt verändern will, die genug davon übrig gewesen. Und dort fehlte mir seitens der Bildungsstrukturen, aber auch der öffentlichen Artikulation sowas wie eine kritische Auseinandersetzung. Also ich hatte den Eindruck, der Sozialismus ist in Tiefschlaf verfallen und hat eigentlich nicht wirklich das Thema in nennenswerter Weise nach den 50er Jahren noch bearbeitet.
Jetzt sagtest du ja vorhin, dass so ein bisschen dieser Antifaschismus so vor sich hergetragen wurde. Wie waren denn so konkrete öffentliche Reaktionen auf eure praktische politische Arbeit?
Die waren unterschiedlich. Insofern die 80er Jahre waren natürlich schöne Jahre, weil der Staat DDR war so weit geschwächt. Und der Rationalismus hat sich in der Staatssicherheit so weit durchgesetzt, dass solche Personen wie wir eigentlich unangreifbar waren. Also sie wollten sich nicht unbedingt schlechte Presse machen international. Sie wollten diese ganze Zerrerei nicht. Es gab auch 76 ja so eine Annäherung, so Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und da gab es so den Versuch der quasi Anerkennung der gegenseitigen Staatlichkeit in Deutschland und insofern hatte man verhältnismäßig viel Narrenfreiheit. Es gab natürlich immer mal, dass man da irgendwie für endlose Zeiten zu Verhören geholt wurde. Und das wurden immer mal die Bestecke gezeigt, mit denen man uns auch wehtun kann. Aber es ist letztendlich nicht dazu gekommen, ne? So. Die andere Seite ist natürlich die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger damit umgegangen sind und wir waren wenige. Wir waren wenige Leute. Also der Stasi-Chef vom Bezirk Cottbus hat mal irgendwann durchgezählt, hat gesagt, sind ungefähr 3000. Das sind jetzt wahrscheinlich alle die jeden Montag bei Pegida stehen, weil die nehmen ja alle für sich in Anspruch, dass sie der Widerstand waren. Aber der hatte DDR-weit gezählt. Mehr war es nicht. Und es war auch so, dass man jetzt nicht unbedingt im Kolleginnenkreis oder so besonders wohl gelitten war, weil das natürlich Scherereien gab, ne? In dem Moment, wo man sich anlegt mit einer staatlichen Leitung, mit einer Betriebsleitung oder sowas, dann hat das natürlich Auswirkungen auch für die anderen. Der Frieden ist in irgendeiner Form gestört. Und das hat man dann auch tatsächlich im Verhältnis unter den Kolleginnen dann durchaus auch zu spüren bekommen.
Kannst du dich noch an den Tag genau erinnern, als die Mauer fiel, wie das für dich war?
Ja, kann ich mich total dran erinnern. Ich bin nach Hause gekommen und mein Sohn hat gesagt, die haben den Petter verhaftet in Prag. Und da bin ich nach Prag gefahren. Also ich habe sozusagen gleichzeitig erfahren, dass ein Freund verhaftet worden ist wegen eben feindlicher Nachrichtenübermittlung, der über die Situation. Es gab da auf dem Wenzelsplatz gab's also ein ziemlich rabiates Vorgehen der Polizei und da ist ein Mensch getötet worden. Und dann bin ich in den Zug gestiegen. Der Zug war völlig leer und bin da nach Prag gefahren. War dann bei der Gründung dieses Obschessner Forum dabei, dieses sogenannte Bürgerforum, was quasi so eine ähnliche Geschichte wie das neue Forum in der DDR war, was aber viel kurzfristiger und viel mehr auch aus einer Demonstrationssituation zustande kam. Aber es stand für mich nie so im Vordergrund, also dieses Eingemauertsein, was viele Leute zu DDR-Zeiten so stark empfunden haben. Ich war so weit eingemauert, dass ich nach 1981 Polen nicht mehr betreten konnte und nach 1986 Tschechoslowakei nicht mehr betreten konnte. Da war mir doch der Westen wurscht. Ja, also da lagen mir sozusagen die Kontakte zu Solidarność, KOR, Wons und so weiter, die lagen mir persönlich viel näher. Da hatte ich handgreiflich mit Menschen zu tun und das habe ich tatsächlich auch als Verlust empfunden.
Und den Tag der Wiedervereinigung, wie kannst du dazu noch was sagen? Was dir da so durch den Kopf ging oder was da so?
Der war für uns persönlich gar nicht so wichtig. Ne? Die Deppen haben gefeiert. Und die Nazis sind irgendwie in 20, 25 Leute sind durch die Neustadt und haben Hitler gegrüßt. Aber das haben sie ja gewissermaßen immer gemacht. Also für uns war das schon jetzt mal, sage ich mal, als Leute, die im Opferbereich von Nazi-Angriffen sich bewegt haben, war es nichts Neues. Das war also gewissermaßen ein Tag genauso schwarz wie alle anderen. Und man musste sich irgendwie drum kümmern, dass da jetzt die Hütte nie gar so brennt. Und zwar aber jetzt, also Dresden hatte auch keinen solchen Peak drinne. Man hört das ja eben, wir hatten dieses Interview mit den Leuten vom 2. Oktober. Es gab Orte, an denen es wirklich ganz, ganz schlimm zugegangen ist und wirklich spitz auf Knopf stand, ob Menschen sterben werden in dieser Nacht. Das war in Dresden zum Glück nicht so.
Wir hatten vorhin mal im Vorfeld gesprochen, dass wir es auch ganz spannend finden würden, wie heute dein kritischer Blick auf 30 Jahre Wiedervereinigung aussieht. Kannst du das nochmal beschreiben?
Es gibt eine ganze Menge kritische Blicke. Das gibt zum einen einen ganz wesentlichen selbstkritischen Blick, der eben auf diese Genügsamkeit, sich an dem Staat abzurackern, ein Stück absetzt, ne, und sagt, ey, da haben wir es uns zu billig gemacht. Wir haben völlig unterschätzt, was Mentalitäten für eine Rolle spielen. Und das hat ja gewissermaßen im Diskurs hat es ja wirklich bis Goldhagen gedauert, ne? Der dann irgendwie 1995 da irgendwie diese auch wirklich akribisch versucht hat zu zeigen, wie diese Volksgemeinschaft funktioniert hat und die Persistenz dieser Volksgemeinschaft auch im Kleide der DDR. Und die Verlottertheit der politischen Kultur in diesem Land, die haben wir völlig unterschätzt. Und haben uns über unsere kleinen Erfolge gefreut, wenn wir da irgendwie die Polizei abgehängt haben oder so, ne? Das, also dieser 9. November da in Prag, ne? Da rennen dir irgendwelche Leute hinterher und du findest total geil, dass du ihnen entkommen bist, ne? und fühlst dich voller Leben. Und eigentlich ist es völlig stumpfsinnig. Es hat mit dem Leben nie wirklich was zu tun, weil das Leben ist genau dort an der Stelle, wo du mit den Leuten, die in deinem Haus sind, klarkommen musst, von denen du weißt, dass sie dich verpetzen. Und dass sie eben nicht für Menschenrechte einstehen und dass sie die abstufen und dass sie die Herkunft von Menschen in irgendeiner Weise für wesentlich halten in der Rechtsstellung von Menschen. Ne? Das sind alles Dinge, für die hat es lange gebraucht, bis wir das. Für mich ist es tatsächlich der erste Moment, wo ich das so gemerkt habe, war die Rückfahrt an diesem 9.10. November 1989 aus Prag. Da ist der Philosoph in mir wach geworden und hat Aua geschrien. Und bis ich das in eine halbwegse Ordnung mit mir und für mich gebracht hat, sind 6-7 Jahre vergangen, würde ich sagen. Ne? Das ist so die eine kritische Position. Die andere kritische Position ist die bezogen auf die sogenannte Opposition in der DDR. Ich war mir da schon zu DDR-Zeiten nicht sicher, inwiefern das Opposition ist und wie fundamental eigentlich die Positionen sind, die sich da miteinander treffen. Das war damals schon unsere Kritik, dass es nicht politisch genug ist. Also, dass nicht klar genug auch formuliert wird, was die Ursachen für Dinge sind, die uns in irgendeiner Form nicht gefallen. Und inwiefern die für dieses System, in dem wir gelebt haben, konstitutiv sind und was man an diesem System, wenn man es denn in irgendeiner Weise erhalten wollte, was man tun müsste, um da irgendwie dagegen zu streben und was Besseres auf die Beine zu stellen. Das hat zwei Folgen gehabt. Die eine Folge ist, dass wir mit Halunken gemeinsam politisch gearbeitet haben, die auch heute auf der ganz rechten Seite teilweise reüssiert haben. Ja, das sind sozusagen Dinge, die schleppt man dann schon ein Stück mit sich her und sagt, okay, da war irgendwas scheiße. Das ist die eine Folge, ne? Dass man sozusagen die Indifferenz im eigenen vermeintlich eigenen politischen Lager. Und das andere ist, dass wir, obwohl wir uns eben mit Fragen anderer Gesellung auseinandergesetzt haben, obwohl wir den realen Sozialismus kritisiert haben und gesagt haben, das ist ein Staatskapitalismus, das ist in irgendeiner Form muss das sozialistisch überwunden werden, was auch immer man macht, ob das ein Syndikalismus ist oder ob das die Trotzkisten waren, die da irgendwie sich Dinge ausgedacht haben, da hätte man sich drüber streiten müssen und da hätte man noch genug Raum zum Kämpfen gehabt. Letztlich waren wir aber in der Situation 89 völlig unvorbereitet. Mhm. Wir waren überhaupt nie in der Lage, die Machtfrage zu formulieren. Und haben auch nicht Ansprüche gestellt, wie es jetzt weitergehen soll. Also wir haben unsere hübschen Ideen gehabt, irgendwas mit ohne Armee und Frauenrechte und Bildung und ja, total viele schöne Ideen. Aber das reicht eben alles nur für viele kleine Bürgerbewegungen und nicht für ein Konzept einer nachbürgerlichen Gesellschaft. Wie das aussehen könnte. Ne? Und das ist
ganz schöne Messlatte weit oben angesetzt, oder?
Nee, aber man muss es ja an den eigenen Ansprüchen messen. Also wenn ich mich politisch-philosophisch mit der Situation auseinandersetze, in der ich lebe und sage, ich will da tatsächlich sowas wie eine Opposition oder wenn ich die bürgerlichen Begriffe verlassen will, möchte ich eben irgendwie eine Selbstorganisationsform entgegensetzen gegen so eine staatliche Organisationsform, so ein Top-Down-Modell und so weiter. Ne? Dann muss ich eigentlich in dem Moment, wo es drauf ankommt, auch was auf Tasche haben. So. Und das Dritte, was ich an Kritik vielleicht mal bringen würde, ist dann eben tatsächlich die Entwicklung seit 1990. Also diese völlig nervende Larmoyanz dieses Volkes, sich immer in einer Opferrolle zu sehen, egal ob sie diesseits oder jenseits der Mauer, von wo auch immer geguckt, da leben, sind alles nur Opfer, sind alles nur Verlierer. Und eigentlich sind sie gebacken dafür, die Gewinner zu sein. Und schuld sind dann immer irgendwie die anderen und die Fremden. Und das hat sich, also es hat sich zu einer Situation entwickelt, die sich, glaube ich, die Bundesrepublik auch in den 70er Jahren auch nie vorstellen konnte oder in den 80er Jahren. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, das ist auf irgendwas beschränkt, ne? Sondern einfach so eine Weinerlichkeit, die vor sich hergetragen wird und letztendlich eine völlige Illusionslosigkeit auch vor der Geschichte, vor der kommenden Geschichte, Dinge anzufassen und zu sagen, wir wollen.
Also eine gewisse Passivität.
Eine Passivität, wobei man ja von Leuten, die jetzt auf die Straße gehen, zu so einer Anti-Corona-Demo oder sowas gar nicht sagen könnte, die sind passiv. Also da müsste man jetzt auch noch mal, das ist eine Anspruchstellung, die da stattfindet, die aktivistisch vorgetragen wird. Nur handeln sollen andere. Also es sind jetzt keine, das sind jetzt keine dort lebendigen Selbstorganisationskonzepte. Also wir können ja an der Orten auch sehen, dass Leute auf die Straße gehen und auch dort ist nicht alles schön. Also in der Ukraine sind es auch letztendlich die Nazis gewesen, die da rumgesprungen sind, die dann auch immer mehr Oberhand auch gewonnen haben oder Jugoslawien, die Auseinandersetzung, ne, ganz schmerzliches Kapitel der Geschichte nach 90, wie dort der Hass immer größer geworden ist, aber immer aus irgendwelchen Anspruchstellungen heraus, die genau nicht mich als handelndes Subjekt der Geschichte sehen, sondern mich als ein geschichtliches Subjekt, was einfordert, dass andere die Handlungen vollziehen und nach meiner Pfeife tanzen. Und das ist der, also die Ablehnung des Besetzens von Häusern oder sowas, die ist doch ungebrochen. Ja, die Leute sagen, der Staat ist scheiße. Aber wenn es gegen die Zecken geht, auf der Liebig oder sowas, na klasse, dann sollen die Pollis kommen und sollen die dort wegräumen. Und da gibt's auch kein Wort des Bedauerns oder sowas. Ne? Dass da Menschen tatsächlich sagen, das ist meine Stadt. Ich möchte darüber befinden, was in meiner Stadt passiert und möchte das gestalten.
Ja, es zeigt doch einfach, wie schwierig progressiven Ideen erstens sind zu formulieren und zweitens auch umzusetzen. Also das ist schon immer so gewesen, glaube ich, oder?
Also es gab so einen Strudel, ne? Es war ganz vieles möglich. Du konntest Häuser besetzen. Du hast einen Brief geschrieben ans Bildungsministerium. Zack, bumm, hast du im Radio erfahren, ist gerade zurückgetreten oder so. Also es gab viel Freiräume. Man konnte da tatsächlich Selbstverwaltungsgeschichten ausprobieren. Und viele der Projekte existieren ja bis heute, ne? Und haben sich irgendwie über die Zeiten gerettet. Bin eigentlich eher darin zu schauen, wie können wir jetzt beispielsweise ausbrechen aus dieser Situation, die wir haben, die wir weltweit haben, dass wir als Libertäre irgendwie genötigt sind, den Pluralismus zu verteidigen und den Parlamentarismus und zu sagen, dass die Merkel nicht so schlimm ist, bloß weil wir uns ansonsten in falscher Gesellschaft wiederfinden und bloß weil es sonst niemanden mehr gibt, der irgendwie die Menschenrechte versucht zu retten. Ja, und das Ganze müssen wir aber in dem Wissen tun, dass die Menschenrechte ja so schon nicht für ganz viele Menschen treffen, ne? Eine Milliarde Menschen leidet Hunger. Was willst du mir da mit Menschenrechten, ne? Das ist die Lage und es gibt Menschen, die das überhaupt nicht schwierig finden. Die überhaupt kein Problem damit haben zu sagen, es ist richtig, wenn es mir besser geht als anderen. Und die sich auch als ein unbedingtes Verdienst anrechnen, auf diesem Teil des Globus geboren zu sein.
Vielen Dank, dass du da warst und dass du die Zeit genommen hast und so offen drüber gesprochen hast.
Nicht dafür.
Schönen Abend noch.
Tschüss.
Wir haben heute versucht, verschiedene Blickwinkel auf 30 Jahre Wiedervereinigung einfließen zu lassen. Und natürlich sind das nur Auszüge. Aus heutiger Sicht, muss ich leider feststellen, hat sich nicht so viel an der beschriebenen Ausgrenzung verändert. Ich für meinen Teil bin vor kurzem nach Dresden gezogen und habe über 10 Jahre in Berlin gelebt und dort Menschen um mich herum gehabt aus verschiedensten Kulturkreisen mit verschiedenen Hintergründen und habe das die ganze Zeit als selbstverständlich wahrgenommen. Nun hier in Dresden muss ich feststellen, dass mir Dresden schon sehr weiß vorkommt, was mich ziemlich stört. Das entspricht vielleicht nicht der Realität, aber meine Wahrnehmung ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass Menschen hier halt auch ausgegrenzt werden. Und nicht nur hier. Selbstkritisch müssen wir auch natürlich sagen, dass wir auch hier in unserem Radioprojekt ausschließlich weiße Personen sind und somit nur auf indirektem Wege migrantische Perspektiven darstellen konnten. Wir wünschen uns natürlich, das zu ändern und möchten daher an dieser Stelle auch nochmal einladen, dass sich gerne Personen, die daran Interesse haben, bei uns melden können und an unserem Projekt mitwirken können. Und wir würden uns auch freuen, wenn darunter auch Menschen mit Migrationshintergrund und anderen Lebensrealitäten als unseren sind und somit ja auch direkt ihre Perspektiven hier einfließen lassen können. Wenn da Interesse dran besteht, sind wir erreichbar unter ahat@systemli.org. Und genau.
Meldet euch gerne. Wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Die Stunde ist mal wieder verflogen. An dieser Stelle nur halb passend zum Thema, aber im Kontext von Selbstverwaltung und Rückeroberung von Räumen sehr passend, möchten wir nochmal auf die Hausbesetzung auf der Schanzenstraße 3 aufmerksam machen, welche seit gestern Abend besteht. Ausgangspunkt war die Gleiches Hecht für alle Kundgebung und Demo, wo auf Verdrängung im Kiez und ja, rasant steigende Mieten, die ja dann auch wiederum zur Ausgrenzung von Menschen führen, aufmerksam gemacht wurde. Und coolerweise gab es eine Gruppe von jungen Menschen, die LeerstandsbesetzerInnen, die könnt ihr auch auf Twitter finden, die die Schanzenstraße besetzt haben, die jetzt seit 15 Jahren leer steht. Und genau, dort gestern Abend schon waren, zum Frühstück eingeladen haben und lauft gern mal vorbei heute und belebt diesen Ort, der so lange unbelebt war, mit euren Ideen, Gedanken und Perspektiven auf ein solidarisches Miteinander. Die Musik, die wir in der Sendung gespielt haben, war Creative Commons. Ihr könnt die Sendung nachhören auf der Website der Freien Radios und auch auf der Website des Anarchistischen Netzwerkes, welches ihr unter and.notrace.net findet. Und wir haben es eben schon gesagt, ihr seid gern eingeladen, mitzuwirken. Das ist ein selbstorganisiertes Radioprojekt hier. Wir sind offen für ganz viele Ideen, Perspektiven, Anregungen und alles, was neue Menschen so mitbringen. Bis nächsten Monat. Ciao.
Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen de despiertas hasta las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder.